Wir sind in Matthäus an einer entscheidenden Position. Und zwar, ich lese uns eine Stelle, die nicht auf dem Zettel steht, einfach zum Verständnis. In der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 1, sagt hier Lukas, den ersten Bericht des Lukas-Evangelium habe ich verfasst, das sagt der Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Wir sind jetzt im Matthäus-Evangelium, einer Passage, der Herr Jesus hat zuerst gelehrt, er hat die Bergpredigt den Jüngern nahegebracht und die Brüder sagten, und ich finde es eine sehr weise Aussage, es ist die Regierungserklärung des Reiches Gottes. Das heißt, das ist das Wesen der Gemeinde Jesu und jetzt hat der Herr Jesus das alles gelehrt. Und jetzt kommt was ganz Einfaches. Jetzt kommt ab Kapitel 8 ein Bruch. Und zwar ein logischer Bruch. Es heißt dann auch, als er aber von dem Berg herabstieg, folgte ihm eine große Volksmenge nach. Und siehe, ein Aussätziger kam, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Und Jesus spricht zu ihm, sieh zu, dass du es niemand sagst, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und bringe das Opfer dar, das Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Ihr erinnert euch, Bergpredigt, er geht auf den Berg. Berg ist immer Stätte der Offenbarung. Vom Sinai wurde das mosaische Gesetz letztendlich ausgelöst. Und hier, Bergpredigt, ist die große Lehre Jesu für die Gemeinde. Jetzt geht er vom Berg runter, jetzt geht es nicht mehr um Lehren, jetzt geht es um Praxis. Und zwar, jetzt beginnt er zu handeln. Das ist ungeheuer wichtig, weil man muss sehen, was hier passiert. Hier passiert nämlich etwas. Als der Jesus vom Berg runtergeht, geschieht sofort ein Wunder. Und dieses Wunder ist, dass ein Aussätziger rein wird. Aussatz war ja bei dem 3. Mose 13 und 14 beschrieben, wohl mit das Schlimmste und Radikalste, was einem Mensch damals begegnen konnte. Er musste außerhalb vom Lager gelagert werden. Er musste sich kennzeichnen. Er musste zum Beispiel das Gesicht verhüllen. Und immer wenn er jemanden gesehen hat, musste er unrein rufen. Er war völlig ausgeschlossen und er ist mehr oder minder bei lebendigem Leib verfault. Das muss man einfach sagen, es war eine Aussetzung. Es war furchtbar, war eine Todeskrankheit. Und mit das Schlimmste, was es gibt, wenn du ihn berührt hast, einen Aussetziger, hast du dich hergesteckt und die Wahrscheinlichkeit, dass du genauso endest, war riesengroß. Jetzt kommt der Jesus, jetzt passiert was. Man muss sich einmal überlegen, was muss in dem Aussetziger vorgegangen sein? Wenn ein Aussätziger zum Rabbi gekommen wäre und ihn gebeten hätte, bete für mich, tu etwas für mich, hätte er geschrien, hinweg, du bist aussätzig, nach mosaischem Gesetz, geh weg, rühr mich nicht an. Was muss passieren, dass ein Aussätziger so der Herr Jesus einschätzt, dass er zu ihm kommt? Er hat keine Hemmungen, zu ihm zu kommen. Wisst ihr, da steckt ungeheuer viel dahinter, weil der war vollkommen erledigt eigentlich. Und er sagt, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Also er glaubt von ganzem Herzen, dass wenn der Jesus will, es ist sein Wille, dass er ihn heilen kann. Ist gewaltig. Er kann ihn reinigen, dass er wieder von dieser furchtbaren Krankheit befreit ist. Jetzt kommen wir zur Geschichte. Ich möchte es kurz erklären. Ich habe das erste Mal gehört vom Arnold Fruchtebaum vor 33, 34 Jahren. Und zwar, es ist ja so, ich lese auch der babylonische Talmud, ich habe auch Mishnah daheim, das Judentum, ich lese auch die Chassidim oder auch Flavius Josephus, die haben ja teilweise wie eine Überlieferung neben der Bibel entwickelt. Und zum Beispiel, wenn es heißt, die Überlieferung der Alten oder die Dinge, das ist die mündliche Überlieferung, was man später Mishnah genannt hat, die es heute zu kaufen gibt. Und so hatte die Jude hier scheinbar, war für mich am Anfang auch ganz, ganz interessant, aber man kann es im Bibeltext sehen, das stimmt, hatte die Jude die Lehre, dass wenn der Messias kommt, dass man ihn erkennt. Und zwar, sie haben gesagt, er wird drei messianische Zeichen tun. Diese drei Zeichen kann kein Rabbi tun, die kein Wundertäter tun, die konnte auch Johannes der Täufer nicht tun. Niemand ist in der Lage, diese Zeichen zu tun, als der Messias allein. Und hier haben wir das Erste. Als er beginnt sein irdischer Heilungsdienst, sofort mit einem messianischen Zeichen. Für die Juden war es klar, es ist ein messianisches Zeichen. Und zwar, nach jüdischer Überlieferung war es nämlich so, und es ist scheinbar Fakt gewesen, in dem Moment, wie die 5 Bücher Mose fertig waren, schau, interessant, immer wenn ein Bibeltext inspirierter fertig ist, mit dem Neuen Testament, mit der Fertigstellung der Bibel, haben bestimmte Offenbarungsgaben aufgehört. Und im Alten Testament hat mit der Fertigstellung praktisch der 5 Bücher Mose scheinbar die kranke Heilung bei Aussätzigen aufgehört. Also die Juden haben gesagt, es ist nie mehr mit der Fertigstellung von diesem alttestamentlichen inspirierten Teil der Bibel, es ist nie mehr jemand von Aussatz geheilt worden, von den Juden. Es gibt eine Ausnahme, die kennen wir alle. Bibelleser weiß, dass in 2. Könige 5 ein Mann von Aussatz geheilt wird. Aber das war Naaman, das war ein Syrer, war kein Jude. Und das war schon eine Sensation für die damalige Zeit. Und jetzt ist es interessant, als er das Wunder tut, wenn man jetzt das Parallelevangelium liest, Markus 1, 45, dann stellt man etwas fest. Und zwar, als dieses Wunder geschieht, darum ist es auch wichtig, dass man die Evangelien, muss man nicht immer machen, aber manchmal die Parallelstelle liest. Und zwar, es ist so, da wird ja die Heilung vom Aussätzigen berichtet. 45, er aber ging und fing an, vielfach zu verkündigen und breitete die Sache überall aus, sodass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Wisst ihr, müsst ihr es vorstellen, als er die Bergpredigt getan hat, also das gelehrt hat, kamen sie nicht. Sondern die sind plötzlich von allen Seiten geströmt, Menschenmasse, in dem Moment, wie er das messianische Wunder tut. In dem Moment, wie er ein Aussätziger heilt, strömen sie in Massen, sodass er nirgendwo hingehen konnte. Der Aussätzige hat gezeugt, er hat mich geheilt und dann brach es los. Da siehst du, die haben gewusst, jetzt ist was passiert, jetzt muss der Messias da sein. Das zweite Zeichen, das steht in Matthäus 12, 22. Und das ist vielleicht gleich radikal. Da wurde ein Besetzter zu ihm gebracht, der blind und stumm war. Und er heilte ihn, sodass der Blinde und Stumme sowohl redete als auch sah. Und die Volksmenge staunte und sprach, ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Sohn Davids ist der Titel des Messias. Also sie sagen, ist dieser nicht der Messias? Warum? Weil er jetzt wieder ein messianisches Wunder tut. Und zwar, er hat jemand, der besessen war, aber gleichzeitig blind und stumm vom Dämon befreit. Und das konnte kein Jude. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wir wissen, dass der Jesus diese Dämonengruppe, die Legion heißt, fragt, wie heißt du? Und dann sagen sie, wie heißt Legion? Das waren viele Dämonen. Der jüdische Rabbi musste nach jüdischer Überlieferung den Namen des Dämons erfragen und erst dann konnte er ihn austreiben. Konnte er den Namen des Dämons nicht erfragen, konnte der Dämon nicht austreiben. Wenn jetzt jemand stumm war, konnte er den Dämon nicht austreiben. Der hatte keine Chance. Der wurde von seiner Besessenheit nicht befreit. Jetzt kommt der Jesus und befreit den Stummer vom Dämon. Jetzt wusste sie, messianisches Zeichen, es muss der Messias sein, das zweite Zeichen. Gell? Und wenn du jetzt guckst, sie fragen dann, ist dieser nicht der Sohn David? Sie sehen, es ist ein messianisches Zeichen. Und das dritte steht in Johannes 9, 1, und zwar bis 34, eigentlich das ganze Kapitel, aber ich möchte nur geschwind das anreißen, und zwar, das ist ja die Begebenheit, wo ein Blindgeborener zum Jesus kommt, und das war eine Krankheit, Blindgeborene, die konnte sie auch nicht heilen. Also auch wieder nur der Messias, das haben sie gewusst, nur der Messias konnte das heilen. Also Messias konnte 3 Dinge tun, er konnte Aussätziger heilen, konnte sonst niemand. Er konnte einen Stummer, Besessener befreien, konnte sonst niemand. Und er konnte einen Blindgeborenen, der blind war, wieder sehen machen. Und dann ist so, der Jesus geht hin und tut dieses Wunder, da gibt es einen richtigen Auflauf. Und der Aussätzige war gottesfürchtig. Er sagt dann in Vers 31, 32, wir wissen, dass Gott nicht auf Sünder hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Ewigkeit her hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen geöffnet hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Und damit sagt er, er ist der Messias. Jetzt hast du drei Zeichen. Was sagt die Bibel? 2. Korinther 13, 1. Auf zweier oder dreier Zeugenmund wird jede Sache bestätigt. Also Jesus tut genau diese drei messianische Wunder. In unserem Text ist das erste. Und durch diese messianische Wunder beweist er, dass er der Messias ist. Jetzt kommen wir zum Drama. Das ist jetzt nicht Thema von unserem Text, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir es verstehen. Als der Jesus dieses Wunder tut, in Matthäus 12, da passiert was Furchtbares. Und zwar, er erklärt den Pharisäern, nachdem sie Vers 24 sagen, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebub, den Obersten der Dämonen. Müsst ihr euch vorstellen? Da hast du dreimal das Zeichen des Messias. Und jetzt bei diesem ganz extremen Zeichen, wo ein Besessener frei wird, der stumm ist, kommen die Pharisäer und sagen, das ist nicht der Heilige Geist gewesen, das ist nicht Gott gewesen, der das Wunder durch den Herr Jesus getan hat, das ist nicht der Messias, sondern das war der Teufel. Müsst ihr euch vorstellen? Das ist ja Wahnsinn. Da aber Jesus ihre Gedanken kannte, sprach er zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet und keine Stadt, kein Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann bestehen. Er sagt dann 28, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Jetzt erklärt er etwas, Vers 30. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Wer ein Wort gegen den Sohn des Menschen redet, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Weltzeit noch in der zukünftigen. Das, was hier beschrieben ist, ist die Sünde wider den Heiligen Geist. Das ist jetzt interessant, diese Sünde kommt in den Lehrbriefen nicht mehr. Das heißt, die Sünde wie der Heilige Geist konnte nur die Pharisäer begehen oder die Leute zur Zeit Jesu. Sie haben nämlich, obwohl er die Zeichen des Messias getan hat, sagten sie, es ist vom Teufel. Und damit haben sie die Sünde wie der Heilige Geist begangen. Wisst ihr, und das ist auch wichtig, das zu wissen, die Leute, die jetzt seelsorgerlich Angst haben, ich habe die Sünde wie der Heilige Geist begangen, man kann sie nach der Ausgießung des Heiligen Geistes nicht mehr begehen. Man kann die Sünde zum Tode begehen, man kann abfallen, das alles ist möglich. Aber die Sünde wider den Heiligen Geist, ist die Sünde hier, kann man nicht mehr begehen, weil das war die Lästerung, dass man die Zeichen Jesu zu seinen Lebzeiten dem Teufel zuschrieb. Gell? Und er sagt dann auch, und zwar, das ist interessant, wenn man sieht, die Parallelstelle, er sagt dann, diesem Geschlecht, damit meint er, dieser Generation wird es so gehen. Und genau das ist hier passiert. Also es ist wichtig, dass bevor wir jetzt unseren Text mit der Heilung von Aussatz uns ansehen, dass diese Dinge klar sind. Also er geht hierher und tut sofort ein messianisches Wunder. Die Parallelstelle ist 3. Mose 14, 2. Und zwar, das ist jetzt ganz zentral, das ist das Kapitel, wo die Reinigung von Aussatz beschrieben wird. Dieses Gesetz gilt für den Aussätzigen am Tag seiner Reinigung. Das ist unser Text. Er soll zu dem Priester gebracht werden. Und der Priester soll dafür hinaus vor das Lager gehen. Und da wird genau beschrieben, was der tun muss. Dass er Opfer bringen muss, dass er ihn untersuchen muss. Und letztendlich, der muss sich in Wasser baden. Also viele, viele Dinge. Und dann, wenn das alles geschehen ist, dann darf er wieder nach einer bestimmten Zeit rein ins Volk. Also gern, wir wissen ja aus 3. Mose 13, dass das nämlich gar nicht so ohne war, diese Aussatzsache. Die konnte teilweise wieder ein bisschen zurückgehen, wieder ein bisschen kommen. Die war sehr gefährlich. Aber hier dann sagt der Jesus, du kannst zum Priester gehen. Das heißt zu Deutsch, dein Glaube ist belohnt, dein Gebet ist erhört. Ich bin der Messias, ich habe dich geheilt. Geh zum Priester, du bist 100% geheilt. Und der geht zum Priester, das ist sicher, und ist geheilt. Das ist ja gigantisch. Aber gell, muss ich ganz nüchtern vergegenwärtigen, das waren messianische Zeichen. Ich weiß nicht, ob auch später durch die Wunder der Apostel, ob überhaupt jemand diese Wunder wiederholen konnte, weiß ich nicht. Gell, aber das war auf jeden Fall das, was der Herr Jesus hier beweist. Er beweist, dass er der Messias ist. Und jetzt kommen wir zu diesem wichtigen Punkt. Und zwar, jetzt muss man ja sagen, ja, was ist jetzt mit der kranken Heilung hier? Das haben wir ja untersucht. Und das sind jetzt Zeichen. Er hat Wunder und Zeichen getan. Das waren Zeichen. Jetzt müssen wir einfach gucken, dass wir das richtig einordnen. Wisst ihr, ich möchte nochmal betonen, wenn wir die Evangelien studieren, studieren wir ein Buch, das geschrieben ist, auch die ganzen Erlebnisse, die hier beschrieben werden, sind zur Zeit des mosaischen Gesetzes. Der Herr Jesus war noch nicht am Kreuz von Golgatha. Er hat sein Blut noch nicht vergossen. Er ist noch nicht von den Toten auferstanden. Er ist nicht durch die Himmel hindurchgeschritten. Ist noch nicht im himmlischen Heiligtum gewesen. Hat sein Blut noch nicht auf den Sühnedeckel gesprengt. Hat vom Vater im Himmel noch nicht der Heilige Geist, der jetzt Geist der Sohnschaft ist und die völlige Erlösung hat, bekommen, und der Heilige Geist ist noch nicht ausgegossen. Das heißt, wir müssen das einfach einordnen. Wir dürfen jetzt nicht sagen, oh, da hat der Herr Jesus geheilt, jetzt muss er wieder heilen. Wir müssen das genau ansehen, wie das biblisch zusammenhängt. Und jetzt müssen wir gucken, was hier die Bibel sagt. In Hebräer 2, Vers 3 ist eine ganz wichtige Sache wegen den Zeichen. Da sagt er nämlich, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Also es geht hier um die Errettung. Und zwar, er erklärt dann, diese wurde zuerst durch den Herrn gepredigt oder verkündet und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Das waren die Augen- und Ohrenzeuge, es waren die Apostel. Jetzt erklärt die Bibel etwas. Wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, zum Herr Jesus, hier die messianische Zeichen, zu den Aposteln. Paulus sagt zum Beispiel in 2. Korinther 13 und in dem ganzen Kapitel erklärt er, dass er, auch 12, der ganze Block erklärt er, dass er die Zeichen des Apostels tut. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sieht, das ist eigentlich 12,12, wo er es erklärt, dann in 13 geht er weiter, der erklärt, dass da die Schwachheit des Menschen keine Rolle spielt, alles gar nichts. Also in 12,12 erklärt er, es ist praktisch hier Zeichen der Apostel. Damit ist Hebräer 2 und Hebräer 3 gemeint. Also er sagt ganz klar, diese Zeichen hattet der Herr Jesus und die Augen- und Ohrenzeuge. Also zeichenhafte Krankenheilung. Wenn jetzt die Leute heute kommen und sagen, wir haben dasselbe wieder, ich muss sagen, stopp. Langsam. Wir haben ja bei der Krankenheilung gesehen, dass Gott auf drei Arten noch heilt, aber du hast nicht mehr zeichenmäßige, flächendeckende Krankenheilung. Ich kann nicht mehr zu den Leuten sagen, kommt mit mir in die Festhalle und Gott wird die gleiche Zeichen tun wie in der Apostelgeschichte, Gott wird die gleiche Zeichen tun wie beim Herr Jesus. Stimmt einfach nicht. Die Bibel sagt klipp und klar, es hatten die zwei. Und dann sagt die Bibel etwas, und das ist eigentlich erschreckend. Mir wäre es auch lieber, es wäre so nicht geschrieben. Nämlich, bevor der Antichrist kommt. Und zwar, die Bibel sagt ja in 2. Thessalonicher 2, im 3. Vers, und das ist ein ganz zentraler Punkt, dort sagt sie, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Es muss zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verdorbens. Diese Prozesse laufen zurzeit ab. Der Sohn des Verdorbens ist noch nicht geoffenbart, aber der Abfall ist da. Und dann erklärt er, dass das praktisch der ist, 7, der hat mit dem Geheimnis der Gesetzlosigkeit zu tun. Also in der Epoche, wo der Antichrist geoffenbart wird, wird die Gesetzlosigkeit demaskiert. Das ist das, was heute passiert. Jetzt erklärt er etwas. Vers 9. Ihn, als Kommen des Antichristen, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Und hier steht praktisch im Griechischen dasselbe wie in Hebräer 2, die gleichen Worte. Das heißt, das, was in Hebräer 2, Vers 3 und 4 beschrieben wird, das heißt, die Wunder Jesu, unserem Matthäus 8, und die Wunder der Apostel in der Apostelgeschichte, kommen kurz bevor der Antichrist kommt, in der Zeit der Gesetzlosigkeit, in der Zeit des Abfalls, heute als Fälschung zurück. Und von daher muss man ganz vorsichtig sein, was man hier annimmt und was man nicht annimmt. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Aber jetzt kommt der nächste Punkt, der für uns wieder eine ganz große Rolle spielt. Und zwar, jetzt könnte man ja sagen, jetzt ist ja praktisch Krankenheilung geschehen, Jesaja 53,1. Gell, und dann kommen die Leute und sagen, Jesaja 53,1 und Folgeverse, das ist ja das Gewaltigste, was hier in der Bibel über die Offenbarung Jesu Christi gibt. Ich lese uns aber eins. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mensch der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetat zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jetzt gehen natürlich bestimmte Kreise, die hier den biblischen Zusammenhang nicht beachten, einfach hin und sagen, hier steht, durch seine Wunde bin ich geheilt, er hat meine Krankheit getragen, also ist in dem vollkommenen Opfer Jesu nicht nur Vergebung der Sünden, völlige Befreiung von der Finsternis, Befreiung von meiner Gebundenheit, so wie es die Bibel beschreibt, in Römer 6, Kolosser 3, alle diese Bibelstellen, enthalten, sondern zusätzlich Heilung von Krankheit. Das hört sich so auf den ersten Blick biblisch gar nicht schlecht an, aber wenn man jetzt wieder ganz korrekt biblisch vorgeht und wieder in den Bibeltext reingeht, dann müssen wir einfach weitergehen in unserem Kapitel, wo die messianische Zeichen beginnen, und dann treffen wir auf Matthäus 8, und zwar, ich lese ab 14, als Jesus in das Haus des Petrus kam, sah er, dass dessen Schwiegermutter da niederlag und Fieber hatte. Und er rührte ihre Hand an und das Fieber verließ sie, und sie stand auf und diente ihnen. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken. Müsst ihr euch vorstellen, alle Kranken, jeden. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht: Er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Das ist unsere Stelle aus Jesaja 53. Und damit sagt die Bibel, durch den irdischen Dienst Jesu ist Jesaja 53 erfüllt. Ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, Herr, du hast meine Krankheit getragen, ich nehme sie im Glauben an, jetzt muss sie weggehen. Ich kann kommen und sagen, Herr, du hast meine Sünde getragen, ich nehme dich einfach im Glauben an als Erlöser, ich bitte dich, reinige mich mit deinem Blut, und kann ich 100% erwarten, dass die Sünde weggeht, weil das sagt die Bibel, das wird geschehen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. 1. Johannes 1,9. Das geschieht. Aber Krankheit kann ich so nicht behandeln, weil er sagt klipp und klar, die Heilung von Krankheit als Recht, Gott kann genauso heilen, ist überhaupt keine Frage, aber als Recht, dass ich das Recht hätte, so jetzt zu beten, und wie ich Erlösung, wie ich Reinigung, wie ich Bruch von Sünde, Bindungen bei mir im Glauben annehmen kann, hört auf, da wirkt die Erlösung 100%, so kann ich es mit der Krankheit nicht machen. Das haben manche probiert und sind verzweifelt, sind zerbrochen, weil sie nicht gesund geworden sind. Und es ist einfach so, dass Gott, wenn er will, uns heilen kann, wenn er aber nicht will, heilt er uns nicht. Das ist nicht der Recht wie Vergebung der Sünde. Wenn ich aber komme, um gerettet zu werden, sagt die Bibel, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Vollerkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2,4. Das heißt, das ist verheißen. Das heißt, ich kann jedem sagen, wenn du zu meinem Jesus kommst und willst Vergebung der Sünde, er gibt sie dir 100%. Da brauchst du nicht überlegen, ob er es tut. Das ist amtlich. Aber Krankenheilung ist nicht amtlich. So, nochmals. Das hat zu diesem zeichenhaften Wunder gehört. Der Messias hatte sie und die Apostel. In der Endzeit kommt dasselbe zurück als Fälschung. Und das müssen wir einfach sehen. Und so müssen wir das Matthäus-Evangelium lesen. Müssen wir das Matthäus-Evangelium lesen von den Lehrbriefen her. Müssen wir es so lesen, dass wir uns bewusst sind, das war noch Zeit des mosaischen Gesetzes. Da hat noch der Messias seine Wunder getan. Da waren andere Regeln. Wenn ich jetzt wissen will, ob die Regeln auch für mich gelten, im Jahr 2018, zur Zeit der Gemeinde, oder noch wichtiger, zur Zeit der Endzeit, wo es bald aus ist, da muss ich die Lehrbriefe studieren. Und da sehe ich Hebräer 2, 3 und 4, es war für der Herr Jesus selber und für die Apostel. Und dann sehe ich, in der Endzeit kommt dasselbe als Fälschung wieder. Also, wie soll man jetzt sagen, äußerste Vorsicht, das Mindeste. Aber ich kann natürlich wiederum, so wie es der Paulus gemacht hat, ich kann hingehen und wirklich bitte, ich habe das nochmal, den Exkurskrankheit nochmal draufgedruckt, ich kann bitte, dass er mich heilt. Wisst ihr, ich denke, es ist ganz wichtig, dass man den biblischen Text versteht, vom Gesamtzusammenhang her. Die Bibel sagt ja, ein Mensch besteht, das ist im 1. Thessalonicher 5, aus Geist, Seele und Leib. Und die Bibel lehrt jetzt ganz klar, das ist ein ganz zentraler Punkt, Johannes 3, 3 bis 5, den völlig verdorbten, gefallenen Menschen zurückzubringen, ihn wiederherzustellen, mit Gott in Verbindung zu bringen, ihn zu retten. Für den Geist hat Gott nur ein einziges Mittel, Wiedergeburt. Dass der Heilige Geist in meinen Geist einzieht, das steht in Römer 8, 9 und 10, dann wird bei der Wiedergeburt nämlich mein Geist sofort lebendig, dann bin ich gerettet. Der nächste Punkt von meinem Menschsein, ich bestehe ja aus Geist, Seele und Leib, genauso wie ihr. Das war uns ja plagisch, unsere Seele. Da ist letztendlich mein Gefühl, da ist mein Neid, da ist meine Streitsucht, da ist letztendlich meine Unzufriedenheit, da sind meine Sehnsüchte, das ist alles im seelischen Bereich drin. Und die Seele ist nicht schlecht, sondern die Seele ist gut. Die Seele entsteht durch Geist und Körper. Wenn die zusammenkommen, dann entsteht die Seele. Es ist wunderbar, wie Gott das gemacht hat. Aber dort letztendlich, wenn sie ohne Kontrolle läuft, wird die Sünde dann ausgelöst. Und dann sagt die Bibel, das, was für die Seele ist, ist Römer 6, 6 und 11. Du bist mit Christus gekreuzigt. Also meine sündhaften Neigungen, die die Seele dann beeinflusst, sind mit Christus gekreuzigt. Wenn ich das im Glauben annehme, Römer 6, 11, haltet euch dafür, dann passiert was ganz einfaches. Sobald ich es im Glauben fasse, schält Gott durch die vollkommene Erlösung diesen Trieb, der jetzt die Sünde tun will, aus. Und die Erlösung für die Seele geht, bis letztendlich der Herr Jesus wiederkommt, genau auf diese Art und Weise. Das ist auch Kolosser 3. Nachdem ihr den Herrn, den neuen Menschen, angezogen habt, dann zieht den Alten aus. Und das ist dann im Griechischen ihre Zeitform, dass du es dauernd tust. Also musst, solange du lebst, kämpfst du mit deinem seelischen Bereich, mit dieser Sündenatur, auch wenn du wiedergeboren bist, bis zum Schluss. Die Bibel sagt klipp und klar, wenn wir in Christus bleiben, haben wir völlige Sieg. Wer in Christus ist, sündigt nicht. Wisst ihr, er hat auch keine Bindungen. Aber ich kenne niemanden, der von sich sagt, dass er dauernd im Geist wandelt. Das tut keiner von uns. Gell? Das ist ja das Problem. Darum brauchen wir immer der Herr Jesus. Darum brauchen wir dauernd die Reinigung durch Jesu Blut. Darum brauchen wir dauernd das vollkommene Opfer. Darum müssen wir es immer wieder geistlich annehmen. Dann funktioniert es. Kommen wir zum Dritten. Und das ist jetzt ein ganz, ganz zentraler Punkt. Das Programm. Ich habe es hier bei der Krankheit, ich möchte es nochmal betonen, bevor wir nochmal zum Aussatz gehen. Dieser dritte Bereich ist mein Körper. Wisst ihr, und mein Körper ist letztendlich, ja, wie soll ich sagen, das ist meine Hülle, da ist alles drin. Und das Programm für den Körper ist 1. Korinther 15. Und zwar, das ist ganz wichtig, ab Vers 35. Er sagt in Vers 42, so ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Und dann Vers 45, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist, der Herr Jesus. Und dann erklärt er, Vers 50, das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch erbt das Verwesliche nicht das Unverwesliche. Das heißt, dass wir überhaupt in den Himmel können, müssen wir entweder sterben oder bei der Entrückung verwandelt werden. Jetzt erklärt er das. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, Wir werden alle verwandelt werden. Und plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, das ist schon Offenbarung 11, 15, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden oder auferstehen. Unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Das heißt, das Programm Gottes für den Körper ist Auferstehung. Wisst ihr, das ist einfach, das hat Gott so gemacht. Sonst müssten wir nicht mehr sterben, wenn er die Erlösung auf der Leib ausgedehnt hätte. Aber da kann ich ja nicht in den Himmel. Weil jetzt ist einfach so, das Programm für den Leib ist die Auferstehung. Aber nicht Matthäus 8, nicht die messianische Krankenheilung, nicht die Apostelgeschichte, nicht die apostolische Krankenheilung, das haben wir ja studiert, sondern die Krankenheilung, wie es die Bibel sagt. Und da ist das Erste, was Paulus gemacht hat, ich habe den Herrn gebeten, nimm die Krankheit von mir. Wenn jemand betet, Herr, heile mich, nimm die Krankheit weg, ist legitim. Wenn Gott will, nimmt er die Krankheit weg. Wenn er nicht will, nimmt er sie nicht weg. Das Zweite, was ist? Gnadengaben der Heilungen. 1. Korinther 12. Jede Krankenheilung von Gott her ist eine Gnadengabe. Gott kann mir wie eine Gnadengabe Heilung geben, wieder, wenn er will. Da muss ich nicht einmal beten, wenn er will, kann er mir das geben. Und das Dritte ist Jakobus 5, die Salbung mit Öl. Die hat ja den Hintergrund, dass sie ganz einfach gebracht wird, wenn jemand innerlich plötzlich die Gewissheit hat, vielleicht auch, weil er weiß, er hat gesündigt, ich muss das in Ordnung bringen und ich will jetzt das vor Menschen in Ordnung bringen, dass ich wieder gesund werde. Und wenn er dann die Ältesten fragt und die Ältesten haben ein positives Zeugnis, sie haben vor Gott das Ja, dass sie ihn beten sollen und ihn salben sollen mit Öl im Namen des Herrn. Die Bibel beschreibt es so, dass gleichzeitig geschieht, das Salbe und letztendlich das Gebet, dann wird der 100% gesund. Wir haben das auch schon erlebt bei uns hier. Es gibt aber auch Dinge, wo jemand nicht gesund wird, weil das vor Gott her nicht Jakobus 5 ist. Also Gott kann heilen, wenn er will, auf drei Wege, aber er tut nicht mehr diese Wunder wie hier. Wisst ihr, dass ich einfach sagen kann, Paulus hat es ja gemacht unter Petrus, gib mir dein Taschentuch und ich wurde geheilt. Das haben Leute wie Branham oder so, ich denke es war Branham oder was Osborne, irgendeiner dieser großen Pfingstprediger hat dann seine Taschentücher verschickt. Wisst ihr, das ist ein Irrtum, weil man muss hier die Bibel heilsgeschichtlich lesen, darum ist auch Matthäus wichtig. Also nochmals, wenn ich wissen will, wie Gott heute heilt, am 7.11.2018, dann muss ich in den Lehrbriefen nachgucken. Aber zur Zeit Jesu hat er als Messias jede Krankheit geheilt. Er hat die messianische Wunder getan. Er hat jeden Dämon ausgetrieben. Er hat alles hinweggetan. Die Apostel hatten einen Teil dieser gewaltigen Vollmacht, haben sie sogar noch ausgeweitet. Sie haben mehr sogar tun dürfen wie der Herr Jesus. Er hat es in der Regel nur in Israel getan und in den angrenzenden heidnischen Gebieten. Und die Apostel durfte dann in der ganzen damaligen bekannten Welt, nennt die Bibel übrigens interessanterweise Ökumene, die bewohnte Erde, haben sie dann diese Zeichen tun können. Aber mit der Ausgießung des Heiligen Geistes ist die Zeit der Apostel vorbei. Und dann passiert was ganz anderes. Dann kommt der Befund der Lehrbriefe. Wisst ihr, mir ist jetzt wichtig, dass wenn wir Apostelgeschichte lesen, dass uns klar ist, ist eine Übergangszeit gewesen. Dass wenn wir Matthäus 8 lesen, dass uns klar ist, das ist hier bei unserem Text in den vier Verse die Beweisführung, dass er der Messias ist. Er tut messianische Wunder. Wisst ihr, er kann mich und dich, wenn du krank bist, wenn er will, von jeder Krankheit heilen, aber er tut sicher an mir und dir kein messianisches Wunder mehr. Und es sind nicht mehr diese flächendeckenden Zeichen, von denen die Bibel sagt, sie waren eigentlich nur für den Messias und für die Augen- und Ohrenzeugen. Die Bibel sagt sogar bloß Ohrenzeuge. Sondern bei uns gilt halt dann der neutestamentliche Befund. Wisst ihr, darum ist wichtig, wenn man so jetzt beginnt, plötzlich in die Evangelien, in die Tätigkeit Jesu reinzugehen, dass wir das verstehen. Da kommt kein Irrtum auf, da kommt auch keine falsche Haltung auf, da kommt auch keine Enttäuschung. Da ist man sich bewusst, wie es laufen. Das ist ja wichtig, dass man auch die Stelle versteht. Also so viel zur Krankenheilung. Jetzt, was mir jetzt noch wichtig ist, das ist ja etwas, was uns oft so fremd ist. Wisst ihr, wir glauben, mit dem Neuen Testament beginnt der neue Bund. Da steht im Griechischen drauf, hey, keine Diatheke, der neue Bund. Aber stimmt leider nicht. Wisst ihr, Der neue Bund beginnt mit der Ausgießung vom Heiligen Geist. Bis zur Ausgießung vom Heiligen Geist war keiner wiedergeboren. Warum nicht? Weil niemand der Geist der Sohnschaft hatte. Weil nämlich die Erlösung gar nicht fertig war. Jesus musste durch die Himmel gehen, ins innerste Heiligtum. Also im Heiligtum mit der Stiftshütte, das Blut auf den Sühnedeckel springen. Und dann letztendlich erst war die Erlösung fertig. Dann gibt ihm Gott der Vater für dieses gewaltige Tun, der Heilige Geist. Und jetzt ist der Heilige Geist nicht mehr der Heilige Geist wie im Alten Testament. Und ich denke, jeder, der Bibel liest, hat das gemerkt. Wisst ihr, das Ding ist doch so einfach. Als der Heilige Geist über Simson kommt, nimmt er ein Eselskinn back und schlägt 3000 Philister tot. Wenn der Heilige Geist über dich kommt, dann schlägst du keine 3000 Philister tot, dann machst du was ganz anderes. Dann hältst du, wenn dich jemand schlägt, die linke Backe hin. Wenn er dich auf die linke schlägt, hältst du ihm die rechte Backe hin. Das ist was ganz anderes. Wisst ihr, und der Heilige Geist ist jetzt der Träger der Sohnschaft. Darum nennt die Bibel der Heilige Geist jetzt der Geist der Sohnschaft. Das nennt sie im Alten Testament nie. Wisst ihr, und da hast du jetzt eine völlig andere Situation. Und jetzt ist mir ganz wichtig, die ganze Evangelie und das erste Kapitel der Apostelgeschichte sind noch mosaisches Gesetz. Und zwar aus dem Grund, erst als der Heilige Geist ausgegossen wird, ist praktisch das neue Zeitalter, die Zeit der Gemeinde da. Und aus dem Grund haben die Evangelie, das möchten wir uns jetzt ansehen, nämlich dieselbe Logik wie das Alte Testament, weil es nämlich Zeitalter des Gesetzes ist. Wisst ihr, Galater 4 sagt ab Vers 4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn von einer Frau geboren, unter das Gesetz getan. Das ganze Wirken Jesu war unter dem mosaischen Gesetz. Und er musste das mosaische Gesetz erfüllen. Ja, wie erfüllt man das mosaische Gesetz? Indem er genau das tut, was der hohe Priester in 3. Mose 16 tut. Er muss nämlich die Versöhnung vollziehen. Yom Kippur. Ich lese gerade ein Buch von Israel. Und da sagt eine Richterin, wenn ich Unrecht getan habe, dem sie jemand beschuldigt, ihren Kollegen nämlich, wenn ich Unrecht getan habe, dann werde ich es am Yom Kippur bekennen. Ich habe noch lachen, wie so denke, aha, Praxis, auch heute noch in Israel. Spielt jetzt, die jetzige Zeit. Also, dann geht man am Yom Kippur, am Versöhnungstag hin und bittet um Vergebung. Aber in der Sekunde, wie der Heilige Geist ausgegossen wird, wie das Blut Jesu geflossen ist auf dem Sühnedeckel, brauche ich nicht warten bis zum Yom Kippur, bis zum nächsten Jahr. Vielleicht ist es auch schon in 2 Wochen oder in 360 Tagen. Ich kann jederzeit zu meinem Jesus kommen und reinigen. Yom Kippur ist jetzt jeden Tag. Die Erlösung ist perfekt. Aber hier in den Evangelien war es noch Altes Testament. Wisst ihr, die ganze Evangelien sind Altes Testament. Das muss man verstehen. Dann verstehst du auch, wie der Herr Jesus reagiert. Da kommt der gesetzestreue Jude und sagt, was muss ich tun, gerettet zu werden? Der weiß genau, dass die hinterhältig waren, der hat ihre Herzen gekannt. Dann sagt er zu ihm, wie steht im Gesetz geschrieben? Dann sagt man, oh, muss ich jetzt Gesetz halten? Nein, er redet zum Jude. Dann kommt der Nikodemus, auch ein Jude, aber der ist heilsverlangend. Was sagt er zu dem? Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird. Er zeigt ihm die Gemeinde, er zeigt ihm den Heilsweg. Wisst ihr, und so hast du in die Evangelie praktisch Altes Testament. Und damit hast du etwas, und das ist wunderbar, du hast die gleichen Schattenbilder wie im Alten Testament. Du hast nämlich Hebräer 10,1. Du bist im Gesetz. Und jetzt sagt die Bibel, und ich denke, das muss man einfach beachten, dann liest man die Bibel völlig anders. Denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt oder das Ebenbild der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Das geht nur durch Jesu Blut. Steht im Hebräer 10, 10 und 14. Wisst ihr, aber da sagt Bibel klipp und klar, das Alte Testament ist schon Schatten. Jetzt ist es einfach so, dass wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Reinigung von Aussatz lese, Matthäus 8. Wisst ihr, wenn ich jetzt gut biblisch Bescheid weiß, aber wenn ich das nicht weiß, ist der Text mir trotzdem zum Säge. Gott kann trotzdem wirken, es hängt nicht an meinem Wissen. Aber es ist gut, wenn ich es weiß. Jetzt weiß ich, aha, hier sind messianische Wunder geschehen. Und in der Parallelstelle sehe ich, warum es da einen Volksauflauf gibt. Jetzt verstehe ich es plötzlich. Dann sehe ich bei den anderen messianischen Wunder, warum schreien die, ist dieser nicht der Sohn Davids? Bei den anderen Wunder schreien sie nämlich nicht. Sie schreien nicht einmal, als er einen Toten auferweckt. Wisst ihr? Scheinbar ist das alles viel dramatischer. Und jetzt sehe ich auch Schattenbilder. Und jetzt sagt die Bibel hier, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und jetzt, wenn ich jetzt die ganze Bandbreite des Bibeltextes will, dann gehe ich in 3. Mose 14 hinein. Das habe ich auf dem Exkurs Reinigung von Aussatz. Das ist dann auf der Seite 3 unter. Dann gehe ich ins Alte Testament und sehe mir die Reinigung von Aussatz schattenbildlich an. Und dann sehe ich das, was der Herr Jesus hier körperlich einem Mensch tut, dass er ihn von Aussatz reinigt, einem Jude. Dann sehe ich, was er schattenbildlich anzeigt, was er bei mir geistlich tut. Das ist gewaltig. Wisst ihr, wenn er jetzt 3. Mose 14 aufschlägt, dann hast du praktisch die schattenbildliche Darstellung dessen, was der Jesus in Matthäus 8 getan hat. Und das ist wunderbar. Es ist eines der schönsten Kapitel, das es überhaupt gibt. Ich habe ja vorher schon gelesen, dass der von Aussatz zu Reinigende zum Priester kommen soll. Und der Priester soll dafür hinaus vors Lager gehen. Ja, warum muss der vors Lager gehen? Weil der Aussätzige praktisch vors Lager hinausgejagt wurde. Jetzt geht der Priester zu ihm. Das heißt, wenn du jetzt das umsetzt und sagst, was bedeutet das schattenbildlich? Schattenbildlich ist der Aussatz ein Bild für die Sünde. Und als der Jesus unsere Sünde getragen hat, da war das genau das Gleiche, wie wenn er Aussatz behandelt hätte. Unsere Sünde ist Aussatz, geistlicher Aussatz. Was war dann logisch? Er musste vors Lager gehen. Selbst heute ist Golgatha außerhalb der Stadtmauern Jerusalems. Ist nicht innerhalb der Stadtmauer, ist außerhalb. Ist außerhalb. Und das ist ein ganz zentraler Punkt. Er musste hinausgehen, weil er hier der Dreck von uns, der Aussatz, die Sünde, der Fluch tragen musste. Jetzt erklärt er in Vers 4, das ist für mich das gewaltigste Schattenbild der ganzen Bibel. So soll der Priester gebieten, dass man für den, der gereinigt werden soll, zwei lebendige Vögel bringt, die rein sind, und Zedernholz, Karmesin und Isop. Und der Priester soll gebieten, dass man den einen Vogel schächtet in ein irdenes Geschirr über lebendigem Wasser. Den lebendigen Vogel aber soll man nehmen mit dem Zedernholz und dem Karmesin und Isop und es samt dem lebendigen Vogel in das Blut des Vogels tauchen, der über dem lebendigen Wasser geschächtet worden ist. Und er soll denjenigen 7-mal bespringen, der vom Aussatz gereinigt werden soll, und ihn so reinigen, und den lebendigen Vogel soll er in das freie Feld fliegen lassen. Wisst ihr, wenn du das so liest, dann denkst du ja, ja, was ist auch das für ein Text? Aber wenn du geistlich es verstehst als Schattenbild, dann wird es wunderbar. Wisst ihr, nochmals, der Priester ist der Herr Jesus, schattenbildlich. Er geht vors Lager, steht im Hebräer. Ganz klar, er ist vors Lager hinausgegangen, um die Sünde des Volkes zu tragen. Und jetzt sagt die Bibel, es muss ein Opfer gebracht werden. Jetzt sagt die Bibel, zeigt sie einem Schattenbild, zwei Vögel. Das ist ein Bild für die zwei Nature Jesu. Und zwar, da siehst du, und das ist ganz, ganz wichtig, der eine Vogel wird geschlachtet. Das ist der Tod Jesu für unsere Sünde, das Vergießen des Blutes. Wo wird er geschlachtet? Im irdenen Gefäß. Das heißt, der Herr Jesus musste einen Körper haben wie wir, ein irdenes Gefäß, dass er Blut überhaupt vergießen konnte. Da wird er geschlachtet, über lebendigem Wasser. Was sagt die Bibel, wie das Opfer war? Er hat sich im Heiligen Geist geopfert. Ihr habt die ganze Parallelstelle hier auf dem Zettel dann. In ein irdenes Gefäß ist die Menschwerdung Jesu. Ich lese uns Hebräer 9,14, über lebendigem Wasser. Also alles, was ich jetzt im Telegrammstil sage, habt ihr auf dem Zettel drauf. Hebräer 9,14 zum Nachlesen. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, eure Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Das ist so einfach. Du hast einen Vogel, das ist die menschliche Natur Jesu. Die ist im irdenen Gefäß. Der Jesus ist Mensch geworden wie mir, irdenes Gefäß. Jetzt muss er gestorben. Er vergießt Blut über lebendigem Wasser. Er opfert sich im Heiligen Geist. Jetzt ist er tot. Das Opfer ist geschehen. Und jetzt sagt die Bibel das Zweite. Jetzt kommt der zweite Vogel. Das ist die himmlische Natur Jesu. Sein innerer Mensch. Und der wird in das Blut getaucht. Und dann fliegt er in den Himmel zurück. Das ist ein Bild für die Auferstehung, wo er das Blut, also jetzt nicht bildlich gesprochen, der Vogel halt jetzt Blut aus sich und trägt es in den Himmel. Das ist aber Hebräer 10, 19, wisst ihr? Das muss man einfach sehen. Das ist bildhaft dargestellt, was im Hebräer 10, 19 passiert ist. Ich lese uns. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben, zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, jetzt sagt er, tretet herzu. Also, als er die Himmel durchschritten hat mit seinem Blut, das innerste Heiligtum ist die Erlösung fertig gewesen. Und hier ist die Erlösung fertig, in dem Moment, wie der lebendige Vogel in das Blut des toten Vogels, in das Wasser getaucht wird und fliegt, geht in den Himmel. Ich gebe es offen zu, es sind komplizierte Bilder, aber ihr könnt es ganz schön nachlesen, also von daher keine Panik. Aber es ist doch wunderbar, ich wiederhole es nochmal, weil das ist so, so wunderbar. Der Priester geht vors Lager. Der Jesus stirbt außerhalb der Stadtmauer Jerusalems auf Golgatha. Weil ein Verfluchter, und er hat ja alle Flüche getragen, das steht im Galater 3, weil er alle Flüche getragen hat, musste er als Verfluchter vor dem Lager, vor der Wohnstätte, vor der Stadt sterben. Und die Bibel sagt, er musste gehängt werden. Warum? Weil der Tod für jemand, der Flüche tragen muss, das Hängen ist, also in dem Fall die Kreuzigung. Ein Verfluchter ist ein Gehängter und Gehängter ist automatisch ein Verfluchter. Das ist geschehen so, Golgatha, das ist der erste Teil. Der Priester geht vors Lager hinaus, das ist wunderbar. Und dann bringt dieser Priester das Opfer. Und das sind die zwei Vögel. Der Jesus hatte zwei Naturen. Wisst ihr, er war ein Mensch wie wir, vollständig wie wir, aber innen drin war er der Sohn Gottes. Und ich kann es bis heute nicht erklären, was der Jesus und was Gott der Vater gemacht hat, weil Gott ja unsterblich ist. Gott allein ist unsterblich. Was ist hier geschehen innerlich? Ich vermute, das ist Psalm 22, der furchtbare Schrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hat der Jesus ja am Kreuz geschrien. Das ist so furchtbar, das kann man sich nicht vorstellen. Ich vermute, dass da irgend Gott etwas getan hat. Die Bibel beschreibt es nicht, wir wissen das nicht. Ich weiß auch nicht, ob man im Himmel dann fragen darf. Aber vielleicht interessiert es uns auch nicht mehr, gell? Ich denke nicht. Auf jeden Fall, er konnte dann sterben. Er konnte sterben mit seiner irdischen Natur. Das heißt, das geschächtet werden über einem irdenen Gefäß in seiner Menschennatur, das Vergießen des Blutes über dem Wasser im Heiligen Geist ist geschehen. Er ist wirklich gestorben. Er war wirklich tot. Wenn er nicht wirklich gestorben wäre, wären wir nicht erlöst. Das heißt, er hat mit seinem Tod für alle Tode aller Menschen bezahlt. Er hat mit seinem Blut alle Sünde ausgelöscht. Er hat mit seiner Kreuzigung alle Flüche ausgelöscht. Er hat es getan, er ist wirklich gestorben. Aber er hatte selber keine Sünde, das ist mal zentral. Und weil er alle Sünde bezahlt hat, konnte er auch verstehen. Wisst ihr, wenn er eine Sünde nicht bezahlt hätte oder nur auch die geringste eigene Sünde gehabt hätte, hätte er nicht auferstehen können. Ich habe in letzter Zeit, das war für mich, ich kannte das ja von früher, aber in letzter Zeit geht es wiederum, dass die Irrlehrer in der Endzeit, wenn es zum Ende zugeht, die tauchen jetzt wieder alle auf. Jetzt kommen die Leute und sagen, Jesus hatte keine Sündenatur. Mir hat jetzt eine Frau die haben mich nicht angeschrieben, die kennt mich ja nicht, die hat jetzt die Genfer Bibelgesellschaft angeschrieben, und er hat gesagt, in der schlachterischen Fehler. Sie möchte ihn berichtigen. Und der Fehler sei die Fußnote in Römer 8, Vers 3. Wenn ich immer eine Mail kriege, schlachterischen Fehler, zucke ich zuerst mal zusammen und denke, haben wir einen Fehler gemacht. Und dann habe ich mir das angeguckt. Da steht ganz einfach, der Herr Jesus hatte keine Sündenatur. Und sie sagt, er hatte eine Sündenatur. Das sind norwegische Pfingstler, die sogenannten Norweger, die lehren, dass der Jesus eine Sündenatur hatte. Das ist eine furchtbare Lehre. Jetzt kommen wir zu dem zentralen Punkt. Wenn der Herr Jesus eine Sündernatur gehabt hätte, dann wäre dasselbe wie bei Adam nach dem Sündenfall und wie bei jedem Menschen, dann hätte er in sich eine Sündernatur gehabt. Dann hätte er uns nicht erlösen können. Um uns zu erlösen, durfte er keine Sündernatur haben. Wisst ihr, darum ist es so wichtig, auch was hier geschrieben steht. dass der Vogel fliegen darf, dass der Jesus auch verstehen konnte. Das heißt, er musste alles bezahlen, er durfte selber keine Sünde haben, auch keine Sündenatur, dann konnte er auch verstehen. Darum ist das so wichtig, die Auferstehung Jesu ist der Beweis, dass er keine Sünde hatte. Und der zweite Beweis, dass er tatsächlich alle unsere Sünde bezahlt hat. Jede von mir und dir ist bezahlt. Wenn jetzt jemand im Glauben kommt, das annimmt, ist er weg. Wisst ihr, das ist uns oft nicht bewusst. Es ist so radikal, was der Jesus getan hat, dass er unsere Sünde völlig hinweggenommen hat. Und in dem Schattenbild hier, Schattenbild zu Matthäus 8, siehst du es ganz klar, er sagt, der zweite Vogel, das ist seine Natur als Sohn Gottes, das ist auch ganz wichtig, der ist ins Blut getaucht. Das ist ja so eindeutig. Er muss den lebendigen Vogel ins Blut tauchen. Weil das Blut muss in den Himmel, Hebräer 10. Das muss zurück in den Himmel, und zwar auf den Sühnedeckel. Das wird noch nicht so jetzt hier nicht beschrieben, das ist nur ein Schattenbild. Aber das siehst du hier schattenbildlich. Und in dem Moment heißt es, derjenige wurde jetzt siebenmal besprengt mit diesem Blut. Wisst ihr, und das ist ja ein ganz zentraler Punkt. Dieser Vogel, der ins Blut getaucht ist, mit dem, das heißt mit dem Auferstandenen und dem Blut, das auf der Sühnedeckel gesprengt ist, besprengt er jetzt den Aussätzigen, den Unreinen. Mit dem besprengt er mich und dich. Und damit sagt die Bibel, ist er rein. Er muss jetzt nur eins tun, Vers 8. Er soll seine Kleider waschen. Er soll seine Haare abschneiden und sich im Wasser baden. Titus 3, Abvers 5. Er hat uns gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Also in dem Moment, wie ich letztendlich wieder geboren bin, geschieht ein Wasserbad. Das wird in der Regel vom Wort Gottes ausgelöst. Sobald ich dieser Erlösung glaube, löst es aus und dann kommt das Wasser und reinigt mich vollständig. Jetzt sagt die Bibel was Wunderbares. Danach darf er in das Lager gehen. Aber er soll 7 Tage lang außerhalb seines Zeltes bleiben. Das geschieht bei der Wiedergeburt automatisch. In der ersten Liebe bist du außerhalb deines Zeltes, das ist ganz sicher. Da bist du erstens kopflos, zweitens bist du nicht mehr zu Hause, du bist nicht mehr der Gleiche. Und in der ersten Phase, da ist auch die Sünde gar kein Thema. Du gehst dann los wie, also ist unbeschreiblich. Aber die Bibel sagt, er muss sich waschen. Das heißt, ich muss mir das gefallen lassen. Das, was hier, ich sage es jetzt mal so, die Darstellung der Errettung eines Menschen. Das ist die Wiedergeburt, was hier ist, das vollkommene Opfer bis zu der Wiedergeburt, ist hier 3. Mose 14 dargestellt in lauter Einzelschritten. Schattenbild. Wisst ihr, das müsst ihr euch vorstellen. In dem Moment, wie das alles geschehen ist, er wurde mit dem Vogel sein Blut besprengt, dann hat er sich noch gewaschen, hat die Haare abgeschnitten, ist immer ein Zeichen für die Demütigung, weil Haare sind das Zeichen des Stolzes. Und dann ist er außerhalb 7 Tage von seinem Haus gewesen und dann ist er wieder zu Hause gewesen und dann war er vollständig wiederhergestellt. Das müsst ihr euch vorstellen. Habt ihr erkannt, wo das Drama bei dem Text ist? Seit der Fertigstellung der 5 Bücher Mose nie mehr geschehen. Ist das klar? Versteht ihr jetzt, warum die Juden voll Sehnsucht auf den Messias, auf den Herr Jesus gewartet haben? Die haben nur darauf gewartet, dass das passiert. Und in dem Moment, wie der Herr Jesus in unserem Text, in Matthäus 8, 1 bis 4, dieses Wunder tut, der Markus mit der Parallelstelle beschreibt es, gab es einen unbeschreiblichen Volksauflauf. Alle Menschen sind losgestürmt, weil jetzt wussten sie, jetzt ist der Messias da, jetzt ist die Erlösung perfekt. Aber wisst ihr, mir ist dann auch noch etwas wichtig, zum Beispiel, er ist 7 Tage außerhalb und am 8. Tag darf er dann rein. 8 ist die Zahl der Neuschöpfung. Also du siehst, in dem Schattenbild passt alles millimetergenau zusammen. Am 8. Tag, Wiedergeburt ist dein 8. Tag. Als am Johannes dem Täufer sein Vater die neue Zeit ankündigt, die Erlösung und praktisch sagt, jetzt geht's los, schreibt die Bibel plötzlich, er war die Klasse ab, ja. Also Entschuldigung, normal sagst du, warum schreibt Bibeltext das? Interessiert mich das, ob das die Klasse ab, ja, war? Ja, natürlich. Wenn die Bibel sowas schreibt, rentiert es sich nachzuforschen, weil das ist ein Geheimnis. Die Klasse Abias ist, was muss es sein? Die 8. Klasse. Damit zeigt Gott dann, jetzt kommt das Neue. Und so war es hier am 8. Tag, jetzt kam das Neue, jetzt war er wieder hergestellt. Er war vollkommen perfekt wiederhergestellt, Vers 10. Und am achten Tag soll er zwei makellose Lämmer nehmen und ein einjähriges weibliches Lamm und 3 Zehntel Feinmehl als Speisopfer mit Öl angerührt und ein Locköl. 3 Zehntel Geist, Seele, Leib wird hier wiedergebracht. Für alle 3 ein Opfer. Wisst ihr, das ist gigantisch. Das Opfer Jesu, um mich in die Wiedergeburt zu führen. Das ist für meine Sündenatur, für die Sünde. Dann für die Sünden, das zweite Opfer, für meine Tatsünde. Das ist Römer 6, wenn ich mit Christus dann gekreuzigt bin, wenn ich mich reinigen lasse durch Jesu Blut, das reinigt meine Tatsünde. Und das dritte, 1. Korinther 15, das Opfer, das mir die Auferstehung bezahlt hat, das ist der Abschluss der Wiedergeburt, die Auferstehung. Also, da hast du alles, du hast ein dreifaches Opfer, du hast Geist, Seele, Leib, du hast diese 3 wirklich Zehntel. Und jetzt kommt weiter etwas. Und der Priester, der die Reinigung vollzieht, soll den, der gereinigt werden soll, und diese Dinge vor dem Herrn stellen, vor den Eingang der Stiftshütte. Wieso? Jetzt wird das erklärt. Er führt ihn an den Eingang der Stiftshütte. Wer ist die Tür? Wer ist der Eingang der Stiftshütte? Jesus. Der Herr Jesus. Und was ist hier, als das Lamm da ist, das Lamm Gottes, das unsere Sünde hinwegnimmt, Johannes 1, 29, sofort ist wieder ein Schuldopfer. Das heißt, du wirst dann auch als Gläubiger wieder zur Tür geführt. Du brauchst dauernd das Schuldopfer, du brauchst dauernd die Reinigung durch Jesu Blut, und da ist ein Lock Öl. Da ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Und jetzt sagt wiederum die Bibel, wenn du weiterliest, und ich kann euch bloß eins sagen, 3. Mose 13, 14, 15, 16, das ist mit das Höchste, was die Bibel hat, das Schattenbild. 15 jetzt weniger, aber 16, das ist Yom Kippur. Und zwar, er sagt nämlich in Yom Kippur, klipp und klar, und er sagt es auch, und da kommen wir jetzt dazu, dass das Öl und das Blut gesprengt wird. Und jetzt siehst du weiter, was hier passiert. Jetzt erklärt er dir praktisch, was bei deiner Wiedergeburt passiert ist. Das, was hier beim Aussätzigen von Jesus zeichenhaft getan wurde, einem wirklichen Aussätzigen, ist in Wirklichkeit die Reinigung von geistlichem Aussatz. Und das steht im 3. Mose. Und jetzt sagt er, Vers 13, danach soll er das Lamm schächten an dem Ort, wo man das Sündopfer und das Brandopfer schächtet. Golgatha. An heiliger Stätte. Denn wie das Sündopfer, so gehört auch das Schuldopfer dem Priester. Es ist hochheilig. Jetzt geht der Priester, der Herr Jesus, hin. Und der Priester soll von dem Blut des Schuldopfers nehmen. Und der Priester soll dem, der gereinigt werden soll, das bin ich und du, bei der Wiedergeburt, auf das rechte Ohrläppchen tun, auf den Daumen seiner rechten Hand, auf die große Zehe seines rechten Fußes. Er tut das Blut auf deine Sinne. Er reinigt deine Sinne. Hier ist das Ohrläppchen ein Bild davor. Er reinigt dich in deinem Tun. Da ist der Daumen, das Bild dafür. Und er tut das Blut auf die Zehe, damit auch dein Gehen, dein Wandel, wo du hingehst, das alles wird vom Blut gereinigt bei der Wiedergeburt. Und der Wille Gottes ist, dass das die ganze Zeit durch den Wandel im Licht, durch die Reinigung durch Jesu Blut, dass dieser Vorgang der Normalzustand ist. Da steht jetzt nicht, das ist die Bedingung, dass der ins Lager darf. Das geschieht, nachdem der praktisch gerettet ist. Wisst ihr, Wiedergeburt ist abgeschlossen in dem Moment, wie er nach den 7 Tagen ins Haus geht. Da ist die Wiedergeburt abgeschlossen. Vollständig abgeschlossen. Aber jetzt zeigt die Bibel an, natürlich jetzt zeitlich noch versetzt, aber das spielt keine Rolle. Er zeigt jetzt an, der gereinigt wird, muss letztendlich immer beim Priester sein. Er muss eigentlich immer beim Priester sein. Er braucht der Herr Jesus die ganze Zeit. Da ist dauernd der Schuldopfer, dauernd Blut. Und da ist dauernd Öl. Jetzt musst du dir vorstellen, jetzt hat der Jesus dein Ohr, deine Hand und dein Fuß gereinigt. Deine Sinne, dein Tun und dein Wandel. Das hat dich völlig gereinigt. Jetzt sagt die Bibel. Danach soll der Priester von dem Lock Öl nehmen und es in seine eigene linke Hand gießen. Das heißt, der Jesus gießt der Heilige Geist in seine linke Hand. Wisst ihr, was das bedeutet? Dass du nichts tun kannst. Und dann geht er hin und der Priester soll mit seinem rechten Finger in das Öl tunken. Wer ist die Rechte des Herrn? Psalm 118, der Herr Jesus. Er ist die rechte Hand Gottes. Und dann geht der Jesus hin. Er selber tunkt seinen Finger in das Blut Und was macht er hier? Und das ist eines der größten Geheimnisse der Heiligen Schrift. Und der Priester soll mit seinem rechten Finger in das Öl tunken, das in seiner linken Hand ist, und mit seinem Finger von dem Öl 7-mal vor dem Herrn springen. Und von dem übrigen Öl in seiner Hand soll er dem, der gereinigt werden soll, auf das rechte Ohrläpplein tun, auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines Fußes, oben auf das Blut des Schuldopfers. Wie das ist eine ganz einfache Sache. Der Heilige Geist geht nur dorthin, in meinem und deinem Herzen, wo vorher das Blut war. Wenn du dich reinigen lässt durch Jesu Blut, kommt der Heilige Geist, dann kommt die Fülle. Wisst ihr, das ist ein Geheimnis. 1. Korinther 12, 13 sagt das ganz klar. In dem Moment, wie die Wiedergeburt geschieht, erlebst du das erste Mal die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das ist der Grund, warum die Wiedergeborenen so feurig sind. Wisst ihr, und dann passiert etwas. Wenn du jetzt zum Beispiel um Vergebung bittest, dann reinigt dich das Blut und dann macht der Jesus immer das Gleiche wie hier. Das macht er immer. Dann nimmt er vom Heiligen Geist und tut es da wieder drauf. Dann ist der Bereich, wo du hast reinigen lassen, ist vom Heiligen Geist erfasst. Dann wandelst du dort im Geist, dann bist du dort gesalbt mit dem Heiligen Geist, dann bist du dort voll Heiligen Geistes. Da, wo du dich nicht reinigen lässt, kommt der Heilige Geist nicht hin. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Rest des Öls gießt er ihm aufs Haupt. Perfektes Bild für Wiedergeburt. Er überschüttet dich mit dem Heiligen Geist. Ist er? Und der Priester soll das Sündopfer opfern, für den von seiner Unreinheit zu reinigen, den Sühnung erwirken, und soll danach das Brandopfer schächten. Und der Priester soll das Brandopfer samt dem Speisopfer auf dem Altar opfern und für ihn Sühnung erwirken, so ist er rein. Wisst ihr, jetzt kommt ein ganz zentraler Punkt. Und zwar, man muss das einfach nüchtern sachlich sehen. Hier zeigt die Bibel etwas, Brandopfer. Und Brandopfer, wenn ihr jetzt wieder 3. Mose 1 lest, da habt ihr wieder ein Schattenbild. 3. Mose 1 zeigt an, dass Brandopfer ist immer ein Bild für Ganzopfer, Ganzhingabe. Das ist das, die alte Weisheit, wenn du dich reinigen lässt vom Herr Jesus. Wenn du ehrlich bist, dein Herz vor ihm ausbreitest, er reinigt jeden Bereich, wo du ihm bekennst, wo du ihm zeigst, wo du ihn wirklich reinigen lässt, da kommt der Heilige Geist, erfüllt dich vollkommen. Und die logische Folge danach ist Brandopfer, dann gibst du dich wieder hin. Und dann hast du 2. Korinther 8, 5. Das ist zentral, das ist einfach ABC des Gläubigen. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin. Zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Das heißt, ich gebe mich immer zuerst dem Herrn Jesus hin. Wie? Durch Reinigung? Sobald ich gereinigt bin, erfüllt er mich mit dem Heiligen Geist und dann lege ich mich ihm auf den Altar. Dann ist Brandopfer geschehen. Was glaubt ihr, was das für ein Jubel war für diesen zu Reinigenden? Für seine Familie? Er, der im Dreck gelebt hat, bei lebendigem Leib verfault ist, keine Chance hatte, verflucht, verdammt war, das war das Schlimmste, was es gab, Aussatz. Plötzlich ist er wieder bei der Familie. Völlig gereinigt. Meint ihr, der hätte je vergessen, was der Priester an ihm getan hat? Meint ihr, der hätte je vergessen, die zwei Vögel? Meint ihr, der hat das Blut vergessen? Meint ihr, der hat das Öl vergessen? Er hat es nie mehr vergessen. Er wusste, jetzt bin ich rein. Und jetzt war der ungeheure Jubel. Und so muss dann eigentlich ein Gläubiger sein. Wieder für mich sind die zwei Vögel geschehen. Der Jesus hat sein Blut vergossen. Im irdenen Gefäß, über lebendigem Wasser. Dann ist der zweite Vogel ins Blut getaucht worden. Der Jesus hat sein vergossenes Blut nach der Auferstehung ins himmlische Heiligtum gebracht. Dann konnte ich durch die drei Opfer nach Geist, Seele und Leib gereinigt werden. Mein Daumen, mein Ohr, mein Zehe, mein ganzes Sein wurde gereinigt durch Jesu Blut. Dann kommt der Heilige Geist. Und dann bin ich wieder vollkommen hergestellt. Und dann kommt das Brandopfer, dann gebe ich mich ihm vollständig hin. Naja, jetzt sage ich es mal vorsichtig. Wenn du sowas siehst, Entschuldigung, ich sage es jetzt mal spöttisch, ich schlage mich ja bloß mit einer Verrückten rum, die alle mögliche unsinnige Lehre haben. Entschuldigung, das Wort Verrückte, aber manchmal ist es wirklich verrückt, was die lehren. Aber ich schlage mich ja mit den modernen Theologen rum, die das alles leugnen. Wisst ihr, wenn du das alles siehst, dann musst du doch sagen, wenn die Bibel solche Geheimnisse hat und die 4 Verse vor Matthäus 8, 1 bis 4 so einen gewaltigen Hintergrund haben, schattenbildlich, Entschuldigung, wenn dann die Bibel nicht inspiriert ist, dann verstehe ich gar nichts mehr. So was kann sich doch ein Mensch nicht ausdenken, oder? Wie ist auch das komplizierte Opfer? Das kommst du selbst, der religiöseste Mensch kann sich sowas nicht ausdenken. Das ist inspiriert vom Heiligen Geist in einer Art und Weise. Sobald der Gott die Augen öffnet, siehst du, dass die ganze Bibel ein ungeheures Buch der Geheimnisse ist und dann, naja, dann musst du eigentlich jubeln. Dann musst du dein inneres Schofarhorn blasen. Dann musst du geistlich, innerlich hier jubeln, was der Herr getan hat. Wieso, nochmal zurück zu unserem Text. Ich sage es jetzt einmal ungeschützt. Jetzt machen wir mal eine Parallele vom Schattenbild zum Normalen. Das ist eigentlich ganz einfach. Was glaubt ihr, wie dieser Aussätzige Sehnsucht hatte, der Aussatz loszuwerden? So ist ja ein Mensch, wenn er gerettet werden will. Er weiß plötzlich, der Herr Jesus rettet ihn. Er geht zu ihm. Das macht jeder, der sich bekehren will. Ich bin zu meinem Jesus gegangen, habe geschrien, rette mich. Wisst ihr, das ist der Normalfall. Und er reinigt ihn, er rettet ihn. Und dann ist er plötzlich gerettet. Und er sagt, es ist amtlich, du kannst dich dem Priester zeigen, du kannst sofort bezeugen, du bist ein Gotteskind. So viele in Aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Sobald du ihn aufgenommen hast, ist es passiert. Du fühlst das alles nicht, was in 3. Mose steht. Aber wenn man das jetzt sieht, so wie der Aussätzige gejubelt hat, um diesem Opfer, das gebracht wurde, um diesen zwei Vögeln, um diesem Brandopfer, um diesem Schlachtopfer, um diesem Speisopfer. Speisopfer heißt übrigens Wesen, Inneres. Geist, Seele, Leib, alles wird gereinigt, mit Müll erfüllt. So müssen wir Gläubige eigentlich letztendlich jubeln. Wenn du das liest, dann ist das nicht einfach, dass ich sage, jetzt sind halt hier Dinge passiert, es ist halt ein Aussätze gereinigt. Du hast hier das große Geheimnis, der messianische Wunder. Du hast hier das große Geheimnis, 3. Mose 14, der Reinigung von Aussatz. Du hast eine der gewaltigsten Offenbarungen der ganzen Heiligen Schrift. Was dann mir klar wird, wenn ich sowas lese, was auf dem Berg der Verklärung geschah. Wenn du die Bibel liest, dann hast du geöffnete Augen, dann ist genau das Gleiche. Sie sahen nichts als Jesus allein. Mich beten. Herr Jesus, wir sind erschüttert, wenn wir sehen, was du getan hast für uns. Du bist in deiner Menschennatur der gleiche Weg gegangen wie dieser eine Vogel. Du musstest über ein irdisches Gefäß, über deinem menschlichen Körper geschlachtet werden. Furchtbar am Kreuz von Golgatha. Du musstest im Heiligen Geist dieses Opfer bringen, sonst wäre es wohl nicht möglich gewesen. Du musstest in den Tod. Und dann hast du in deiner Auferstehung dieses Blut, das du selber vergossen hast, genommen und hast es durch die Himmel getragen, wie dieser zweite Vogel, bis ins innerste Heiligtum. Und hast diese große Erlösung geschafft. Du bist dann auch das vollkommene Opfer, durch das jeder von uns, der wiedergeboren ist, gereinigt wurde, dreimal nach Geist, Seele und Leib, so wie es hier beschrieben ist. Dass wir vollständig wiedergebracht sind. Dein Blut hat unsere Sinne, unser Tun, unseren ganzen Wandel vollständig gereinigt und du hast uns in dem Moment vollständig in diesen Bereichen mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und das können wir dauernd wieder erleben, dass wir wirklich so wie hier dieser Mann dann auch das Brandopfer hatte, wir können das Brandopfer jeden Tag bringen, dir auf den Altar legen und dich preise für was du tust. Wir beten dich an auch für die wunderbare Gnade, dass wir noch eine Bibel haben dürfen und dass wir das alles lesen dürfen, dass wir es verstehen können, für deine große Gnade. Wir beten dich an. Du bist dieser große hohe Priester, der vors Lager gegangen bist. Du bist der, der dieses Opfer gebracht hat. Wir beten dich an und durch dich der Vater im Himmel. Amen.